Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Am sogenannten Verfassungstag, dem Nationalfeiertag der Weimarer Republik am 11. August, erkennt man viel von der Misere, die über ihre gesamte Dauer auf der ersten gesamtstaatlichen Demokratie auf deutschem Boden lastete. 1921, zum Gedenken an die Unterzeichnung der Reichsverfassung 1919 erstmals begangen, war er doch kein landesweiter gesetzlicher Feiertag. Das heißt, während dieser Status in einigen Ländern wie Baden oder Hessen zustande kam, verzichtete man etwa in Bayern auf ein entsprechendes Bekenntnis zur Republik. In Hamburg mit seinen langen hanseatischen und freistädtischen Traditionen war ein solches dagegen relativ weit verbreitet. Und der liberale Hamburger Anzeiger nahm den Verfassungstag 1925 denn auch zum Anlass, an die lange Demokratiegeschichte der Stadt nachdrücklich zu erinnern. Wichtiger Kronzeuge ist ihm dabei der Alt-48er Friedrich Christoph Dahlmann. Weshalb, weiß Frank Riede.
Verfassungstag. In Hamburg, der freien Stadt, hat es niemals einen Streit darüber gegeben, ob eine Verfassung notwendig sei. Sie ist hier immer eine geschichtliche Tatsache gewesen und nur um die Verteilung der politischen Rechte ist der Kampf der einzelnen Bevölkerungsgruppen gegangen. Völlig absurd ist im Grunde für den Bürger einer norddeutschen Stadtrepublik mit tausendjähriger Entwicklungsgeschichte der Gedanke, dass der Wille eines Einzelnen als oberstes Gesetz zu gelten habe, dass alle Staatsangehörigen gleich viel welchen Standes, Glaubens oder Vermögens gleiche politische Berechtigung haben sollen, ist eine Forderung, die schon auf dem Programm der Vereinigten 7 demokratischen Parteien zu den Wahlen zur Konstituante im Jahre 1848 steht. Wenn in der Folge der 48er Ereignisse Hamburg eine Verfassung erhielt, die weite Bevölkerungskreise entrechtete oder ihnen einen zu geringen Anteil an der Regierung zugestand, so lag das nicht zum Mindesten an dem Einrücken von preußischen und bayerischen Truppenteilen in den Kräuterschen Reitstall an der Drehbahn. Den von reaktionären Tendenzen getriebenen Monarchien in Deutschland waren die Hamburger Vorgänge nicht minder ein Greuel als den privilegierten Klassen in unserer Stadt selbst. Aber auch in den Nachbarmonarchien Dänemark und Hannover ließen sich aus den Tiefen eines freiheitsbedürftigen Volkstums Stimmen für im Grunde genommen republikanische Verfassungen schon zu einer Zeit hören, als der Absolutismus oder doch wenigstens das ständisch beschränkte Patriarchenregiment noch in Blüte stand. In den Kieler Blättern erschien gleich nach den Befreiungskriegen am 5. August 1815 das Dahlmannsche Wort über Verfassung und es standen darin Sätze wie »Es muss ein innerlich Ganzes werden aus dem vielgliedrigen Deutschland« oder »Das Blut so vieler Edlen ist umsonst geflossen« oder »Die ausgelassenste Volksfreiheit hat niemals so großes Elend über Europa gebracht als in den letzten Jahren die Tyrannei eines Einzelnen« oder »Noch nie haben die entschlossensten Machthaber mit unbegrenzter Willkür bekleidet solch eine wunderbare Rettung der Welt vollbracht als kürzlich die zum Selbstbewusstsein erwachenden Völker. Nur Wahnsinnige und Rasende müssen gebunden werden. Den anderen Menschen gebührt ein gewisses Recht, worauf sie fußen und stolz sein können, nach ihrer verschiedenen Art und Bildung ein verschiedenes.« Und er spricht weiter von einem Volke, das seine Rechte verwahrlost, aufopfert, einbüßt und dessen Gesichtskreis deswegen beschränkt wird, so dass die öffentliche Meinung dumpf verstummt und dass Gleichgültigkeit gegen das Wohl des Ganzen eintritt. Zitat: »Trifft ein großer Sturm von außen einen solchen Staat, treten große Unglücksfälle ein, dann bietet das Volk den jammervollsten Anblick dar. Überall Misstrauen und Schwäche, nirgend ein fester Zusammenhang, einzelne Stimmen verhallen ungehört und das Redliche, Tüchtige, Ehrenhafte, das keinem europäischen Stamm fremd ist, kommt in der Stunde der Gefahr zu keiner gedeihlichen Wirksamkeit. bis dann am Ende vielleicht das Übermaß an Not, eine richtigere Einsicht, aber damit freilich noch keine Besserung des Zustandes herbeiführt. Zitat Ende. Friedrich Christoph Dahlmann hat die Übel, die dann eintreten, wenn ein Volk sich nicht selbst regiert, sondern sich gängeln oder unterdrücken lässt, also schon vor mehr als 100 Jahren ganz richtig auf dem Boden geschichtlicher Tatsachen gesehen. Unsere jüngste Vergangenheit hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Es hat in dem Reiche Bismarcks zwar nicht an einer Verfassung gefehlt, aber an der lebendigen Anteilnahme und der freien Mitwirkung aller an den politischen Angelegenheiten. Es ist nicht zu einer Versöhnung der verschiedenen Volksschichten gekommen, wie sie etwa Friedrich Naumann mit nimmermüder Beredsamkeit angestrebt hat. Auch hatte die alte Reichsverfassung gewisse Lücken und Mängel, und sie war der Kontrolle einer etwa unfähigen obersten Instanz nicht günstig. In England existiert zwar keine geschriebene Verfassung, aber in den Parlamenten herrscht jener Sinn für das politisch und wirtschaftlich Mögliche und Erreichbare, der das Resultat einer mehrhundertjährigen Entwicklung ist und der sich namentlich in manchen Führerpersönlichkeiten bis zum politischen Genie steigert. Die Macht des Königs ist tatsächlich ausgeschaltet, sobald er sich als minder fähig erweist. Aber auch die Führerpersönlichkeiten, die sich im Kabinett zusammenfinden, unterliegen einer stetigen Kontrolle durch die Parlamente und durch eine empfindliche öffentliche Meinung. Man soll nicht alles der Weimarer Verfassung in die Schuhe schieben, was Mängel unserer sprung- und lückenhaften politischen Erziehung, vielleicht auch der Veranlagung sind. Es war zunächst ihre Aufgabe, Ordnung inmitten eines heillosen Chaos zu schaffen, und sie hat diese Aufgabe heute 6 Jahre lang besser erfüllt, als man damals zu hoffen wagte. Die geschriebene Verfassung allein kann natürlich nicht die durch den Zusammenbruch entfesselten Geister der Verneinung und Verhetzung wieder bändigen zur aufbauenden Arbeit. Aber sie hat entscheidend beigetragen zur Sammlung und Neugestaltung, zur Ordnung und einer Gerechtigkeit, wie sie in unseren aufgeregten Zeiten noch möglich ist. Der Boden des deutschen Volkes ist wie der gesamte abendländische Boden aufgewühlt bis ins Tiefste. Man sehnt sich wieder nach den natürlichen Grundlagen, nach dem Gesunden und Edlen, nach dem Starken und Ernsten. Und wo anders kann eine solche Sehnsucht Erfüllung finden, als unter dem Dache, das allen deutschen Menschen in Europa Unterkunft verheißt, unter einer gemeinsamen Verfassung. Sie löst nicht und wird niemals lösen können die großen wirtschaftlichen Fragen oder die Führerprobleme oder die Fragen der Verteidigung der nationalen Grundrechte, die uns durch den Versailler Vertrag grausam beschnitten worden sind, obgleich die Diktatoren dieses Vertrages stets von Freiheit und Selbstbestimmung der Nationen gesprochen haben. Das alles sind Aufgaben, die wir Menschen lösen müssen und nicht geschriebene Gesetzesparagraphen. Aber sie ist ein Weg ins Freie in Gemeinschaft mit den Nationen, die aus der Kriegspsychose wieder zu wahrhaft demokratischer Gesinnung zurückfinden wollen. Die Verfassung eines freien Volksstaates nimmt eben alle unter ihr schützendes und einigendes Dach, und man kann sich, wenn man nicht in nationalistischer Befangenheit stecken bleibt, sehr wohl denken, dass sich ein gemeinsames Dach über ganze Gruppen von Volksstaaten und schließlich über alle Volksstaaten dieser Erde erstreckt. Diese demokratische Universalidee ist namentlich in den gewaltigen Bezirken Iberoamerikas, aber auch in Nordamerika mächtig, und sie wird vielleicht noch einmal das arme, von Hass, Neid und Furcht der Staaten gegeneinander zerfressene Europa anstecken. Lernen wir in Europa national denken, lernen wir sozial denken, lernen wir international denken. Eines schließt das andere keineswegs aus. Wer freilich eine Diktatur des Proletariats erstrebt oder eine Alleinherrschaft von wenigen oder eines Einzelnen, der findet sich weder mit dem Geiste der Weimarer Verfassung zusammen, noch mit dem Geiste der neuen Zeit. Das eine ist so reaktionär wie das andere. Jede Gleichmacherei schlägt den naturgegebenen Tatsachen ebenso ins Gesicht wie Entrechtung und Unterdrückung breiter Volksschichten. Dass auch die Verfassung von Weimar ihre Fehler hat, versteht sich von selbst. Sie ist Menschenwerk und ein Produkt von Zeiten und Verhältnissen, die sich ändern. Man wird sie also reformieren können und müssen. Und sie gibt die Mittel dazu in die Hand. Sie abschaffen und durch eine ältere Verfassung ersetzen, aber hieße das Rad der Geschichte rückwärts drehen. Das ist so wenig möglich wie ein Leben rückwärts zu leben oder dass man den Weltkrieg noch einmal rückwärts führen kann. Unser Schicksal ist vorwärts zu schreiten zu einem neuen Tag an neuen Ufern.
Das war's vom Verfassungstag in Hamburg. Auch heute müssen wir uns leider wieder fragen, wer unterstützt eigentlich unsere Republik und wer trachtet danach, sie zu vernichten? Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.